Gesundheit, Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit. Tipps zum Thema. Gesund und glücklich. Der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute dreht sich alles um zwei wichtige Vorsorgeuntersuchungen. Wir beschäftigen uns mit der Gastroskopie und der Koloskopie. Beide Untersuchungen sind vor allem ab einem gewissen Alter äußerst wichtig, für den Großteil der Menschen jedoch nicht gerade ganz oben auf der Wunschliste der Vorsorgeuntersuchungen. Das ändern wir mit heute und dafür habe ich meinen besonderen Gast eingeladen. Er wird uns ein bisschen mehr Einblick in diese beiden Bereiche geben und bestimmt all jenen, die mit diesen Untersuchungen hadern, ein wenig die Angst nehmen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Privatdozent Dr. Wolfgang Siegert.
Schönen Nachmittag.
Hallo. Lieber Dr. Siegert, Sie sind Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie sowie internistische Intensivmedizin. Wie viele Gastroskopien bzw. Koloskopien haben Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn bis jetzt so in etwa schon durchgeführt?
Also ich habe sie nicht alle nachgezählt.
Ja.
Aber es werden wohl irgendwo zwischen 25.000 und 30.000 sein mittlerweile.
Die beiden zählen also somit absolut zu ihren Spezialgebieten, zu den Lieblingsuntersuchungen der Menschen, aber nicht so. Warum ist das so?
Also ich glaube, dass mit beiden Untersuchungen relativ viel Furcht und Sorge verbunden ist. Das kommt sicherlich aus der Zeit, als diese Untersuchungen wach durchgeführt worden sind. Das machen wir heutzutage nicht mehr. Allen Patienten, die zu uns kommen, wird natürlich ein Schlafmittel angeboten, sodass die Untersuchung vollkommen schmerzfrei und nicht bei Bewusstsein durchgeführt werden kann.
Beide Untersuchungen werden oft, wie auch von mir, in einem Atemzug genannt, Kologastro, weil sie auch ganz gerne oft einmal hintereinander, also an einem Tag, erledigt werden. Aber es handelt sich trotzdem um komplett unterschiedliche Untersuchungen. Starten wir mit der Gastroskopie, fangen wir oben an. Worum geht es dabei ganz genau? Was wird dabei untersucht und wie läuft so eine Untersuchung ab?
Ja, also die Gastroskopie, der deutsche Name ist die Magenspiegelung. Dabei untersucht man primär den Magen, aber in Wirklichkeit auch einige andere Organe. Man führt das Gerät vorsichtig über den Mund ein, sieht daher schon einen Blick auf den Kehlkopf. Man sieht die Speiseröhre, man sieht den Magen, den Zwölffingerdarm, den Beginn sowie den unteren Teil des Zwölffingerdarms. Wichtig ist zu unterscheiden, dass die Gastroskopie eigentlich, und da muss ich Sie ein bisschen korrigieren, keine echte Vorsorgeuntersuchung nach offiziellen Empfehlungen darstellt, sondern eigentlich eine Untersuchung ist, die man symptomgetriggert macht. Also es gibt einige wichtige Symptome, die die Durchführung einer Gastroskopie rechtfertigen.
Was wäre das zum Beispiel?
Also grundsätzlich kann ich jetzt nicht empfehlen, wegen jedem Bauchzwicken sofort zur Magenspiegelung zu laufen. Das wäre vollkommen inkorrekt und übertrieben. Allerdings ist es schon so, dass wenn man längere Zeit, ich sage jetzt mal mehr als 2 Wochen am Stück, an Magenschmerzen leidet, die man vorher noch nicht kannte, möglicherweise auch schon ein gewisses Lebensalter hat, keine gute Erklärung findet, keine Besserung von selber eintritt, dann sind zum Beispiel Magenschmerzen ein Grund, eine Magenspiegelung zu machen. Zusätzlich möchte ich aber auch nennen, dass langjährig bestehende Refluxsymptome zum Beispiel ein guter Grund sind, ab einem gewissen Lebensalter zur Gastroskopie zu gehen. Und auch die unterschätzteste aller Symptomatik sind Schluckbeschwerden. Ja, also es gibt Menschen, die lang bestehende Schluckbeschwerden einfach ignorieren. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass man diese dann auch abklären sollte, zum Beispiel mit einer Gastroskopie.
Habe ich ja überhaupt nicht am Schirm gehabt. Das heißt, eigentlich beginnt es dann schon bei der Speiseröhre.
In Wirklichkeit, also für die Gastroskopie richten wir uns am meisten an, also was jetzt die Schluckbeschwerden betrifft, an die Symptomatik, ich sage jetzt ab dem Jugulum, das ist dieser Bereich knapp unterhalb des Kehlkopfes, hinter dem Brustbein bis zum mittleren Oberbauch. Das ist die Region, wo wir uns bei Schluckbeschwerden sozusagen besonders zuständig fühlen als Gastroenterologen.
Was möchte man bei so einer gesamten Magenspiegelung nicht entdecken? Mir fallen jetzt Magengeschwüre ein, Helicobacter fällt mir ein, Gastritis. Was gibt es denn da sonst noch?
Die Dinge, die Sie genannt haben, sind sehr häufige Befunde bei der Magenspiegelung. Der Helicobacter ist ein berühmtes Beispiel, ein Magenbakterium, das einerseits eine Gastritis auslösen kann, andererseits aber auch Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre. Für die Entdeckung dieses Bakteriums wurde 2005, soweit ich mich erinnere, der Medizinnobelpreis vergeben, weil es sozusagen ein Gamechanger war, dass Magengeschwüre nicht mehr nur als stressinduzierte Phänomene, die berühmte Managerkrankheit, bezeichnet wurde, sondern dass man erkannt hat, dass das ein infektiologisches Problem ist und dass man durch eine korrekte Behandlung des Magenbakteriums das Wiederauftreten solcher Geschwüre und natürlich auch die Abheilung solcher Geschwüre deutlich beschleunigen und verbessern kann. Also Helicobacter, ein ganz wichtiges Finding, das man bei einer Gastroskopie zutage fördern kann.
Wie kriegt man denn eigentlich?
Ja.
Oder kann ich mich anstecken oder wie kommt es dazu?
Grundsätzlich steckt man sich irgendwann einmal im Leben damit an. Der häufigste Zeitpunkt ist wohl das Kindesalter, wenn man sozusagen viel am Boden krabbelt und die Dinge in den Mund nimmt, die am Boden verteilt sind. Das glaubt man, ist die häufigste Infektionsroute. Die Ansteckung zwischen zwei Menschen ist möglich, aber ist doch sicherlich eher die seltenere Variante.
Okay, das heißt, es kann sein, dass man als Kind den schon in sich trägt, aber der bricht halt noch nicht aus.
Genau.
Magengeschwür. Einmal Magengeschwür, immer Tendenz Magengeschwür. Hat man dafür eine Veranlagung? Gibt es da Menschen, die ja genetische Dispositionen haben? Oder?
Ich glaube, dass das Magengeschwür, also die stärkste Ursachenverknüpfung ist sicherlich dieses Magenbakterium, über das wir gerade gesprochen haben. Das zweithäufigste sind magentoxische Medikamente, die eingenommen werden. Insbesondere Schmerzmittel, die sich auf den Magen schlagen können. Danach sind sicherlich chronische, heftige Stresssituationen auch eine Veranlagung, die zu einem Magengeschwür führen kann. Eine echte genetische Disposition würde ich jetzt nicht proklamieren hier.
Okay. Gastritis haben wir auch noch. Reflux ist, kann man sagen, die Vorstufe oder hängt das irgendwie zusammen, Reflux und Gastritis?
Als Reflux bezeichnet man im Prinzip das Zurückschwappen von saurem Mageninhalt in die Speiseröhre und äußert sich symptomatisch als Sodbrennen, Brennen hinter dem Brustbein zum Beispiel, manchmal sogar als chronischer Husten, ja, oder Halsschmerzen.
Das hört man ja durchaus öfter, dass jemand sagt, ja, einen Reflux habe ich, dann nehme ich da irgendein Pulver oder was und dann geht das schon wieder. Ist das okay so oder sollte man auch andere Dinge in Erwägung ziehen?
Also das Wichtigste ist immer die Lifestyle-Modifikation beim Reflux. Also wenn die Menschen ein normales Gewicht anstreben, gewisse Dinge unterlassen, wie zum Beispiel spät am Abend sehr viel essen, kurz bevor man sich in die Horizontale bewegt, große Mengen an Alkohol konsumieren und so weiter. Das sind die Triggerfaktoren, die zu einem Reflux führen können, der auch sehr unangenehm sein kann. Wenn Sie mich fragen, ob sich was entwickeln kann, grundsätzlich theoretisch ja, wie fast immer in der Medizin. Da kommen wir wieder zurück zur Gastroskopie. Deswegen lohnt es sich, wenn man längerfristig Refluxbeschwerden hat, einmal eine Magenspiegelung durchzuführen, um sich insbesondere die Übergangszone zwischen Speiseröhre und Magen genau anzuschauen, ob eben Refluxschäden entstanden sind, die möglicherweise so mittelfristig, langfristig zu einem Problem werden könnten.
Okay. Gastritis haben wir auch noch. Da gibt es ja A, B, C. Welche will man überhaupt nicht oder ist das wurscht? Ist jede Form nicht wünschenswert? Was gibt es da zu sagen?
Na, idealerweise will man keine Gastritis, ist klar.
Ja. Aber spürt man die immer? Nein, nicht immer.
Nein, man
oder?
Spürt sie nicht immer. Also das Alphabet der Gastritis, also die Typ A-Gastritis, darunter versteht man eine autoimmune Gastritis. Ist also eine, wenn Sie so wollen, Rheuma des Magens unter Anführungszeichen, wenn sich das Immunsystem gegen bestimmte Teile der Magenschleimhaut wendet. Ja, es ist also ein Selbstangriff des Immunsystems und das führt dazu, dass bestimmte Zellen des Magens zugrunde gehen, nämlich jene Zellen, die normalerweise die Säure produzieren. Und die gleichen Zellen produzieren auch einen wichtigen Faktor, der für die Vitamin B12-Aufnahme aus der Nahrung erforderlich ist.
Ich kombiniere.
Ja.
Wir schauen uns das Blutbild an. Wenn da ein hoher Vitamin B12-Mangel ist, dann überlegen wir mal.
Ganz genau. Also ein Vitamin B12-Mangel ist sicherlich ein Zustand, der grundsätzlich, wenn er immer wieder auftritt, vor allem nach Substitution oder sich nicht gut substituieren lässt, sicherlich eine Gastroskopie rechtfertigen würde.
Okay, das wäre A. Dann haben wir Gastritis B. Was ist das?
Das ist eben diese Helicobacter-Infektion, die bakterielle Gastritis, die man durch eine Antibiotikatherapie von ca. 14 Tagen Dauer erfolgreich behandeln kann.
Okay, und dann ist es weg und man hofft halt, dass es nicht mehr kommt. Aber wenn man das mal gehabt hat, ist das schon auch im Gespräch dann mit dem Arzt, sagt man, okay, kommen es dann doch lieber mal in 2 Jahren, weil sie das jetzt mal hatten, ob das wieder gekommen ist?
Also man muss sagen, dass das Helicobacter-Bakterium gut behandelbar ist, aber dass wir aufgrund der breitflächigen Einnahme von Antibiotika auch zunehmende Resistenzen beobachten können. Das heißt, nach einer erfolgten Helicobacter-Behandlung ist wichtig, dass man auf jeden Fall einen Stuhltest macht auf dieses Bakterium, circa 8 bis 12 Wochen nach Beendigung der Therapie, um zu bestätigen, dass man erfolgreich behandelt hat. Weil Menschen, die zu uns kommen, die sagen, ich habe schon mal eine Helicobacter-Therapie gehabt, aber das Bakterium ist immer noch nachweisbar. Die haben in den seltensten Fällen eine Reinfektion, sondern in Wirklichkeit wurden die vermutlich in der ersten Runde nicht erfolgreich behandelt.
Okay. Gastritis C. Medikamente, Alkohol. Toxische Sache, oder?
Genau. Medikamente, Alkohol. Nicht zu vergessen auch der gallige Reflux aus dem Zwölffingerdarm zurück in den Magen, ja, kann sicherlich auch die Typ-C-Gastritis auslösen. Bei den Medikamenten muss man auch wirklich vorsichtig sein. Es hat sich eingebürgert, sozusagen zu vermuten, dass jedes Medikament sozusagen einen toxischen Einfluss auf die Magenschleimhaut haben könnte. Das kann ich so nicht bestätigen. Es sind schon sehr einschlägige bestimmte Medikamentengruppen, die das tun, wie zum Beispiel Schmerzmittel, diese sogenannten nichtsteroidalen Antirheumatika, Ibuprofen zum Beispiel, Typus Aspirin, ja, die sind bekannterweise magentoxisch und zwar insofern, als sie die schützende Schleimschicht des Magens reduzieren und dadurch die Einwirkung der Säure auf den Magen sozusagen erleichtern.
Guter Tipp vielleicht dann, wenn man schon sowas nimmt, wie heißen die, die man davor nimmt?
Die Säureblocker, ja, ganz genau.
Also die PPIs, oder?
Wie ganz heißen. Genau. Mhm. Die PPIs, also es macht Sinn, dass wenn man weiß, man wird länger als 3 Tage abhängig sein von solchen Schmerzmitteln, wie zum Beispiel im Falle eines Gelenksproblems oder einer schweren Grippe, dann macht es durchaus Sinn, für diese Zeit parallel dazu die Magensäure zu reduzieren, um vorzubeugen, dass man ein Magengeschwür oder eine Gastritis bekommt. Genau.
Ihr hört Gesund und Glücklich, den Lifestyle-Podcast von Kathi Bellovic.
Stress schlägt sich ja auch gerne auf den Magen, hört man immer wieder. Wissen wir ja auch, können eine Gastritis oder ein Magengeschwür auch rein aufgrund von lang anhaltendem Stress entstehen?
Also das würde ich durchaus bestätigen. Ja, das gibt jede Form von psychosozialen Stresssituation, Schlafmangel, dadurch begleitende Unregelmäßigkeiten in der Ernährung können zumindest Kofaktoren von Gastritis und Magengeschwüren sein.
Mhm. Sicher. Wenn wir jetzt vorhaben, uns für eine Gastroskopie fertig zu machen, wie bereiten wir uns denn vor? Nüchtern.
Nüchtern, das wäre durchaus wichtig, weil wenn der Magen voll mit Essen ist, dann sehen wir nichts.
Sehen wir nichts, genau.
Ganz genau. Mhm. Da ist es vielleicht wichtig zu sagen, dass selbst wenn die Untersuchung erst am nächsten Tag in der Früh ist, sollte das Abendessen davor nicht zu spät eingenommen werden und sollte nicht die üppigste aller Nahrungsaufnahmen sein, damit wir auch verlässlich einen leeren Magen vorfinden in der Früh. Ansonsten muss man eigentlich nicht wahnsinnig viel machen vor der Gastroskopie.
Und wie gesagt, dauert auch nicht wirklich lang. Wenn man einen Termin in der Früh hat, ist man auch quasi eine gute Stunde später wieder draußen aus dem ganzen Gebäude.
Das ist richtig. Also die Magenspiegelung selber dauert irgendwas zwischen 5 bis 7 Minuten. Schlafen tut man, wenn man das möchte, circa 10 bis 15 Minuten in Summe. Und dann kann man das Gebäude wieder verlassen.
So, von der Magenspiegelung kommen wir jetzt zur Darmspiegelung, auch Koloskopie genannt. Eine Untersuchung, die in der Wichtigkeit bei uns allen spätestens ab der Lebensmitte definitiv ganz oben stehen sollte. Denn Darmkrebs ist nun mal die dritthäufigste Tumorerkrankung. Auch hier gleich die Frage, worum geht es dabei? Was wird untersucht und wie läuft denn so eine Untersuchung ab? Und gibt es da Risiken eigentlich? Zu denen möchte ich auch noch kommen dann, was beide Untersuchungen betrifft. Aber jetzt schauen wir uns einmal überhaupt die Koloskopie an.
Das Ziel der Vorsorgekoloskopie ist im Wesentlichen, sogenannte Krebsvorstufen zu finden, Darmpolypen, die in den Jahren darauf zu Krebs hätten werden können. Weil man kann diese Darmpolypen im Rahmen der Darmspiegelung entfernen und damit das Krebsentstehungsrisiko dramatisch reduzieren. Die Darmspiegelung ist eine der wenigen Vorsorgeuntersuchungen, die auch klare Daten haben, dass das Sterblichkeitsrisiko an Darmkrebs reduziert werden kann. Zu diesem Zweck sollte der Darm sauber sein, damit wir was sehen. Mhm. Und zwar so sauber wie nur irgendwie möglich. Und dazu braucht man eine gute Vorbereitung. Und die ist nicht ganz einfach. Und das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum die Untersuchung unbeliebt ist.
Genau so ist es. Weil die ist im Gegensatz zur Gastroskopie, da muss man ein bisschen was tun. Trinken. So schlimm ist das doch nicht, oder?
Schlimm ist es nicht. Aber es könnte besser sein, das muss ich zugeben.
Warum entwickelt man dann nicht so irgendetwas, dass das besser ist?
Ja, weil das frage ich mich auch.
Magnesiumcitrat allein wird nicht reichen, so ein paar Esslöffel?
Nein, es leider nicht. Also es ist tatsächlich ein Phänomen, dass die meisten wirksamen Darmvorbereitungsmittel, durchaus ekelig schmecken, ja. Das muss ich bestätigen. Auf der anderen Seite, wenn man diese Darmspiegelung macht und nichts gefunden wird, hat man 10 Jahre Ruhe danach. Sprich, es ist keine Untersuchung, die wir jede Woche oder jedes Monat machen müssen. Also es würde sich schon lohnen, diese 24 Stunden zu investieren, die diese Vorbereitung braucht, damit man zu dieser Sicherheit gelangt, dass man auf der sicheren Seite ist.
Jetzt schauen wir uns einmal die Untersuchung an. Was passiert da? Man kriegt ja wieder nichts mit. Natürlich gibt es auch da die Sedierung. Na bitte, will man schon gar nicht mitbekommen. Was macht ihr da und wie lange dauert das?
Also der Patient wird auf einer Liege bei uns in der Ordination untersucht. Er darf schlafen, wenn er das wünscht. Wir verwenden ein Schlafmittel namens Propofol, das dazu führt, dass er rasch einschläft und wirklich nichts mitbekommt und keine Schmerzen erleiden muss. Wir führen einen 14 mm dicken Schlauch, der eine Kamera trägt, vorsichtig über den After in den Darm ein und untersuchen den gesamten Dickdarm bis zum Übergang zum Dünndarm. Und da begutachten wir die Schleimhaut sehr konzentriert und suchen nach diesen Darmpolypen.
Also das ist im Grunde eure Suche,
ob
es Polypen gibt, weil da spielt sich sonst weniger vielleicht sogar ab als bei der Gastroskopie.
Es ist tatsächlich so, dass die unterschiedlichen Pathologien und Erkrankungsmöglichkeiten bei der Gastroskopie höher sind als bei der Koloskopie.
Aber keiner will einen Polyp haben. Man will ihn nicht übersehen.
Man will ihn nicht übersehen, nein. Also das ist sicherlich in der Verantwortung der Ärztin bzw. des Arztes, hier sehr konzentriert und genau zu schauen. In der Verantwortung des Patienten ist es, gut vorbereitet zu kommen. Und wenn diese Kombination hergestellt ist, ein gewissenhafter Arzt, Ärztin und ein gut vorbereiteter Patient und der Arzt sich ausreichend Zeit nimmt, das heißt mindestens 6 Minuten Rückzugszeit hat vom Ende des Darms bis zum Beginn des Darms, dann sollte im Wesentlichen eine hochqualitative Untersuchung stattgefunden haben.
Im besten Fall findet man nichts. Wenn man einen Polyp findet, wird er entnommen. Ich habe gehört, dass 40% sich nämlich mit der Zeit zu einem bösartigen Karzinom entwickeln können. Stimmt die Zahl in etwa?
Ja, die Zahl ist ein bisschen hochgegriffen. Okay. Man muss sagen, wir finden in 40% der Fälle Polypen, aber nur ein Bruchteil von denen würden sich tatsächlich zu einem Dickdarmkrebs entwickeln. Dennoch, nachdem dass trotzdem immer noch wahnsinnig viele Polypen sind, führt das dazu, wir nennen das Polypenkarzinom-Sequenz, also diese Übergangsphase, tatsächlich dazu, dass das Dickdarmkarzinom die dritthäufigste Tumorerkrankung ist in Österreich. Und aus diesem Grund macht es Sinn, diese Polypen zu entfernen.
Und der kann ja nur, dieser Dickdarmkrebs, kann ja nur entstehen aufgrund dieser Polypen. Also das ist ja absurd, nicht zu einer Vorsorgeuntersuchung zu gehen, oder? Ich meine, habe ich was nicht verstanden?
Nein, Sie haben alles richtig verstanden. Das ist der Grund, warum ich mir seit 15 Jahren den Mund fusselig rede.
Ja, weil dann kann ich es ja nicht reden dann. Also wenn da nichts ist, dann ist es erledigt. Und das Tolle ist, und das haben Sie vorher schon kurz angesprochen, wenn alles pipifein ist, nichts zu sehen ist, 10 Jahre scheint mir unglaublich in weiter Ferne zu sein. Gilt wahrscheinlich auch nicht für alle, oder?
Richtig, also prinzipiell ist es so, dass wir das Intervall von 10 Jahren nur dann verkürzen, entweder wenn die Vorbereitung nicht gut war und ich mit der Untersuchungsqualität unzufrieden war oder wir viele oder sehr große Polypen gefunden haben oder aber der Patient gar nichts hatte, aber seine Familiengeschichte sehr auffällig war und man irgendwie von einem erhöhten familiären Risiko ausgehen muss. Das sind die Gründe, warum man ein Intervall verkürzen würde. Andernfalls, wenn Sie also zur Untersuchung gehen, Sie haben eine hochqualitative Untersuchung und es wurde nichts gefunden, dann reicht es, wenn Sie alle 10 Jahre zur Vorsorge Darmspiegelung kommen.
Weil sich ein Polyp so lange erst entwickelt.
Genau, weil es üblicherweise, weil wir davon ausgehen, dass bei einem durchschnittlichen genetischen Risikoprofil diese Sequenz vom Polypen zum Krebs 10 Jahre oder mehr dauert.
Mhm. Männer öfter betroffen oder Frauen?
Ja, sind Männer tatsächlich etwas öfter betroffen als Frauen, wie fast in allen Bereichen der Medizin, muss man fast sagen.
Aber weiß man warum?
Nein, es sind wahrscheinlich Lebensstilfaktoren hier schon mit zu berücksichtigen. Männer sind dicker, Männer rauchen lieber, Männer ernähren sich schlechter. Also das dürfte schon einen Einfluss haben.
Tipps zum Thema Gesundheit.
So, das heißt, alle paar Jahre wieder zur Koloskopie, zur Gastroskopie, überhaupt nur, wenn es ein Beschwerdebild gibt.
Oder wenn es ein erhöhtes Risiko für bösartige Magen- oder Speiseröhrenerkrankungen gibt, dann ist auch ein Grund, warum man einen Patienten früher zur Gastroskopie holen würde.
Okay, und das hätte mich auch noch interessiert bezüglich Darmspiegelung, weil Sie gesagt haben, da kann man mehrere Polypen finden. Was kann man da finden? Nicht nur einen, sondern wie viel können da sein in einem Darm?
Im Worst Case gibt es bestimmte genetisch bedingte Erkrankungen, wie zum Beispiel die familiäre Polypose, wo Sie Hunderte, Tausende Polypen in so einem Dickdarm finden können. Das ist Gott sei Dank sehr selten.
Was macht man denn da?
Naja, das sind schwierige Patienten. Da gibt es Spezialabteilungen an den Unikliniken, wo diese Patienten betreut werden. Und nicht wenige von diesen Patienten müssen sich ab einem bestimmten Lebensalter dann tatsächlich einer Dickdarmentfernung unterziehen.
Aber das ist jetzt Worst Case.
Das ist Worst Case.
Normalerweise wünschen wir uns gar kein Polyp. Oder es kann auch einmal ein, zwei, drei Polypen sein, die zwickt man, dann kommt es zur Histologie.
Richtig.
Und 10 Tage später, wie lange muss man warten?
10 Tage circa, wobei man dazu sagen muss, dass man deswegen keine Todesängste ausstehen muss, weil üblicherweise der Untersucher aufgrund der morphologischen Erscheinung des Polypen relativ gut Meldung geben kann an den Patienten, ob er glaubt, dass da was kritisch werden könnte oder nicht. Also üblicherweise kann man den Patienten mit einer ganz guten Sicherheit entlassen.
Sehr gut. Jetzt wollen natürlich die Leute schon wissen, was haben wir denn für Risiken jetzt abseits jetzt von Polyp oder Magengeschwür, sondern was die Untersuchung betrifft, ist das was Gefährliches? Ja. Bei beiden wollen wir das natürlich wissen.
Okay, dann fange ich beim Einfachen an, das ist die Gastroskopie. Grundsätzlich ist die Gastroskopie eine wirklich sehr, sehr sichere Untersuchung. Die Risiken einer Verletzung irgendeines Organsystems, das man passiert auf dem Weg zum Dünndarm, also ich sage jetzt mal Kehlkopf, Stimmbänder, Magen selber oder Dünndarm, ist wirklich extrem gering. Also das ist sicherlich irgendwo 1 zu 15, 1 zu 20.000, wenn nicht seltener. Also das sind extrem seltene Ereignisse, ja. Das Schlafen bei der Untersuchung hat beim herzgesunden, lungengesunden Patienten eigentlich auch ein sehr, sehr, sehr gutes Sicherheitsprofil. Dazu muss man sagen, dass die Menschen, die bei uns schlafen und nicht nur bei uns, sondern in jeder medizinischen Einrichtung, werden monitiert. Das heißt, wir haben die Leute unter Kontrolle am Monitor mit Herzfrequenz, mit Puls und mit Sauerstoffsättigung und mit Blutdruck und wissen da relativ genau, wie es denen geht, wenn sie da so schlafen. Zusätzlich sind alle diese Einrichtungen mit Notfallstrukturen und Materialien ausgestattet, Sauerstoff und so weiter, sodass eventuelle Ereignisse meistens gut abgefangen werden können. Also im Summe Gastroskopie wirklich eine sehr, sehr sichere Untersuchung. Koloskopie ebenfalls zählt zu den sichersten Untersuchungen, die wir haben. Aber das Risiko ist nicht 0%, das muss man auch ganz klar sagen. Wovor sich alle fürchten, ist die Verletzung der Darmwand. Mhm. Statistisch kommt das vor in einem Fall auf 12.000 Untersuchungen. Es sind nicht viele. Also es entspricht sozusagen, man muss das ja auch immer in Relation setzen zu anderen Risiken, die man im Leben eingeht. Das ganze Leben ist ein Risiko. Mhm. Und 1 zu 12.000 entspricht dem Risiko, pro Jahr im Straßenverkehr zu verunglücken. Ja, nur, dass man ein Gefühl hat. Deswegen würde man sich auch nicht zu Hause einsperren, ja, und das nicht auf die Straße gehen. Aber ja, man muss vor allem als Untersucher vorsichtig sein und auf Sicht fahren und keine unnötigen Risiken eingehen, um niemanden zu verletzen.
Genau, und im besten Fall Erfahrung, wie Sie, wie gesagt, 25.000, was war das in etwa?
Plus, minus, genau. Ja.
Sie haben das schon öfter gemacht.
Genau, also es ist sicherlich so, wie überall im Leben, dass die Menge an Untersuchungen natürlich ein gewisses Training garantiert. Und deswegen glaube ich, dass wir die Untersuchung sicher anbieten können.
Mhm. Auf www.imed19.at kann man sich auch doch mal gerne in Ruhe über diese beiden wichtigen Untersuchungen informieren. Sie haben Ihre Ordination im 19. Bezirk. Alle Kontakte habe ich in den Shownotes verlinkt. In Österreich ist die Darmvorsorgeuntersuchung für Menschen ab 45 übrigens Kassenleistung, auch interessant und wichtig zu wissen. In manchen Bundesländern, zum Beispiel auch in Wien, werden auch die Kosten für die Sedierung übernommen. Bitteschön, kostet also nicht einmal was. Und wenn man jünger ist, muss man keine Koloskopie machen. Mit 20 muss man da nicht anmarschieren, außer man hat ein Beschwerdebild, aber sonst eben nicht. Lieber Dr. Sickert, mein Podcast heißt Gesund und Glücklich. Frage an Sie natürlich, was tun Sie täglich, um gesund und glücklich zu bleiben? Gibt es da etwas?
Ja, also ich versuche mich ordentlich zu ernähren. Mhm. Das ist sicherlich ein zentraler Faktor. Ich gehe relativ früh schlafen.
Wirklich?
Ja, ich gehe früh schlafen.
Was ist das früh?
Naja, so um 10.
Mein toll, ich würde das auch gern. Da komme ich gerade auf Touren. Ai, ai, ai. Und dabei ist Schlaf so wichtig.
Ich umgebe mich mit sehr lieben Menschen. Das ist meine Familie. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich mache viel Sport. Also ich muss sagen, ich arbeite hart daran, dass es mir gut geht.
Sehr schön, sehr gut. Die Magen- und die Darmspiegelung ab einem gewissen Alter. Zwei wichtige Untersuchungen für uns alle. Also am besten gleich mal das Telefon in die Hand nehmen, Kalender aufschlagen und einen Termin beim Arzt des Vertrauens für die nächste oder vielleicht sogar ja auch als allererste Gastroskopie oder Koloskopie ausmachen, damit wir alle auch in Zukunft gesund und glücklich bleiben. Lieber Dr. Wolfgang Sickert, vielen Dank für das interessante und auch äußerst wichtige Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich sage danke fürs Zuhören, fürs Abonnieren und für eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Und wir hören uns bereits nächste Woche wieder zu einem neuen spannenden Thema rund um unsere Gesundheit. Und bis dahin, bleibt gesund und glücklich.
Das war Gesund und Glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.